Die Beauty-Branche ist schnelllebig und hart umkämpft. Trends kommen und gehen. Wer hier erfolgreich sein will, braucht ein klares Profil und den richtigen Riecher. Mein heutiger Gast hat genau das. Anne Zimmermann, Geschäftsführerin von Niche Beauty. Das Unternehmen beliefert mittlerweile über 1 Million Kundinnen und Kunden in mehr als 100 Ländern. Mit sorgfältig kuratierten, luxuriösen Beauty-Highlights. Im heutigen Podcast der Textilwirtschaft sprechen wir darüber, wie man die perfekte Nische findet, welche Trends die Branche bewegen und wie man mit smartem Newsletter-Marketing nicht nur die Kundinnen begeistert, sondern auch den Umsatz kräftig pusht. Ja, und damit herzlich willkommen, Anne. Ich freue mich sehr, dass wir heute tiefer in die Welt von Niche Beauty einsteigen können.
Danke, lieber Janis. Ich bin sehr, sehr happy, dass ihr mich eingeladen habt. Gerade auch Textilwirtschaft ist ja jetzt nicht ganz nah an der Beauty. Deswegen bin ich besonders stolz, dass ihr ein Augenmerk auf Niche Beauty habt und ich heute ein paar Insights geben kann.
Ja, genau. Wir blicken natürlich auch gerne über den Tellerrand und Mode und Beauty gehört ja irgendwie auch zusammen. Es sind ja beides auch Dinge, die die Welt ein bisschen schöner machen.
Komplett. Und meine Leidenschaften beides.
Genau. Und du warst ja auch bei unserem Summit schon zu Gast im letzten Jahr und hast da schon viele interessante Sachen erzählt und da wollten wir einfach nochmal tiefer einsteigen. Und für alle, die nicht so tief vielleicht drin sind, wollen wir erstmal damit starten, was ist Niche Beauty überhaupt und ja, wie ist es entstanden? Was war die Ursprungsidee?
Ja, Niche Beauty ist ein Online-Retailer im Luxussegment für Beauty-Produkte. Wie ist Niche Beauty entstanden? Ich habe das Glück, jetzt seit 2,5 Jahren Geschäftsführerin zu sein. Ich bin leider nicht die Gründerin, aber die Gründer hatten eine ganz, ganz hervorragende Idee, was Einzigartiges zu schaffen und das haben sie geschaffen. 2015 wurde Niche Beauty gegründet. Als eigentliche Idee war es, es gab sehr wenig Nischenmarken im Online-Segment und Atu ist die Gründerfirma von Niche Beauty und die waren ein Distributor. Die haben aus Amerika Marken distribuiert und haben sie dann quasi anderen Händlern verkauft und auch selber eigene Online-Plattformen für jede Marke gebaut und haben dann irgendwann gemerkt, das macht ja gar keinen Sinn. Jetzt haben wir irgendwie 20, 30 Marken schon und machen für jede Marke die Arbeit doppelt und haben daraus Niche Beauty gegründet. Wirklich aus den eigenen Marken heraus, die sie selber distribuiert haben, haben sie Niche Beauty gegründet 2015 mit einem sehr, sehr kleinen fein Sortiment. Fokus war damals auf Skincare und haben mit einer wahnsinnig schönen Storytelling, einem wunderschönen Logo und wirklich einer ja, wie gesagt, Nische was geschaffen, was jetzt 15 Jahre später ein sehr großes Unternehmen geworden ist. Und ja, ich bin auch schon lange in der Beauty-Branche und bin relativ schnell schon auf Niche Beauty aufmerksam geworden, weil sie wirklich immer als erste die besondersten Marken im Sortiment hatten. Und bin super froh und dankbar, dass ich die Heritage dieses wunderschönen Unternehmens jetzt weiterführen kann und wir wirklich auch unserer Strategie, die von den Gründern damals ins Leben gerufen wurde, Strictly Selective, Strictly Luxury, First-to-Market-Strategie, das heißt wirklich als allererste Marken haben, kein anderer, ja, ich würde mich jetzt mal auf Deutschland beziehen, obwohl wir natürlich in 100 Ländern shippen, kein anderer im Sortiment hat, wirklich ganz besondere Produkte anzubieten, das heißt, es müssten immer, sind spannende Founder-Stories dahinter. Es sind White-Spot-Produkte, die es so noch nicht gibt. Es ist im hochpreisigen Segment Produkte, die wirklich wirksam sind, effektiv sind, zudem aber auch eine ganz tolle Brand-Story haben, ein wunderschönes Packaging und immer getestet. Das heißt, es wurde eigentlich bei Niche Beauty nie was gelauncht, was nicht zu 100% überzeugt hat. Und ja, diese Strategie, die verfolgen wir weiter mit sehr, sehr klarem Fokus.
2019 ist ja auch Douglas dann eingestiegen, ne? Mit 51% Beteiligung, wenn ich richtig informiert bin. Und ja, wie ist das abgelaufen damals? Also du warst noch nicht on board, aber du...
Ja, ich war bei Douglas on board und ich war damals bei Douglas, ich bin seit 2015 bei Douglas und war bei Douglas verschiedene Stationen durchlaufen, erst Eigenmarke im Sortiment, im Category Management und dann war ich irgendwann verantwortlich im internationalen Einkauf für alle neuen Marken, die Douglas gelauncht hat und wir haben wunderschöne Marken gelauncht, wie ein Charlotte Tilbury, ich durfte aber auch zu Kardashians nach L.A. fliegen und The Ordinary, auf jeden Fall sehr, sehr große bekannte Marken, auch Honest Beauty, Jessica Alba, aber Niche Beauty war immer unsere Inspiration, also wirklich im Daily Newsletter habe ich Marken gesehen, dann hat Niche Beauty das das schon wieder geschafft? Ich bin seit Jahren da dran und möchte diese Marken überzeugen. Und Niche Beauty hatte immer die Marken, die Douglas nicht bekommen hat. Und so haben wir ja Niche Beauty schon lange beobachtet und die Gespräche auch gesucht für eine Kooperation. Und ja, dann kam Tina Müller, unsere damalige CEO, ja auf die Idee, warum kaufen wir nicht einfach Niche Beauty, ob das Interesse ja zu einem Verkauf vorhanden ist. Und dann sind die Gespräche gestartet und wir sind in eine Partnerschaft gegangen mit 51% erst und dann 3 Jahre später die fehlenden 49% übernommen. Was wir aber gemacht haben damals ist, es gab eigentlich gar keine Verbindung zwischen Douglas und Niche Beauty. Das heißt, wir haben Niche Beauty einfach so laufen lassen mit der eigenen Strategie, ohne Synergien zu nutzen, was auch wichtig ist und richtig ist, was wir heute auch machen.
Ja.
Weil wir bräuchten nicht jetzt ein Douglas Nummer 2 mit Niche Beauty, sondern Niche Beauty soll genau das Segment abdecken, was Douglas nicht abdecken kann. Und das ist unsere Erfolgsgeschichte quasi in dem Konzern. Wir sind eigentlich, wir sagen immer, wir sind die First Mover, die Marken testen, ausprobieren und dann versuchen, in der Douglas-Gruppe nach 3-4 Jahren zu behalten. Nicht, dass sie zur Konkurrenz gehen, aber dass wir wirklich die Marken von morgen entdecken und aufbauen und dann, ja, Douglas, ja, Second Mover ist bei den Marken.
Ja, und wie grenzt ihr das ab? Also wie überprüft ihr, dass es nicht zu viel Überschneidung dann zwischen Douglas und Niche Beauty gibt?
Ja, also es gibt grundsätzlich 60% der Produkte oder Marken, die wir haben, sind ganz exklusiv bei uns im Shop. Das heißt, die hat kein anderer. Wir haben Überschneidungen mit Douglas-Marken von circa 30%, die immer ein bisschen mehr werden, weil unsere Marken sehr erfolgreich werden. Das heißt, beispielsweise war Niche Beauty der Erste, der damals eine Barbara Sturm im Sortiment hatte oder ein Augustinus Bader oder ein Jisoo. Also wer sich ein bisschen auskennt in der Beauty-Branche, weiß, das sind starke Namen. Irgendwann werden die Marken natürlich bei uns sehr groß und dann gehen sie natürlich zu Douglas. Das heißt, wir haben mit bestehenden Marken Überschneidung. Auch wenn wir sie zuerst hatten, gehen sie irgendwann zu Douglas. Uns ist aber ganz wichtig, dass wir Marken immer natürlich, wie gesagt, als Erste haben und wenn Marken dann zu groß in der Distribution werden, das heißt, dann gibt's sie überall bei Sephora, bei Flaconi, schlechtesten Fall auch noch Drogerie, sind sie bei uns dann wieder raus. Ja. Wir versuchen wirklich immer ja ein sehr besonderes Sortiment zu haben, was nicht so weit distribuiert ist und wir können auch, ich glaube, da kommen wir bestimmt später auch noch zu, bei uns auch den Preisdruck gar nicht leisten. Wir machen kein kompetitives Pricing, wir preisen immer auf dem UVP. Deswegen ist für uns das Beste, die Marken gibt es nur bei uns. Ja, und man kann sie nur bei uns kaufen.
Ja, und du hattest ja gerade schon ein bisschen erzählt über deinen Werdegang. Also du warst zuvor lange bei Douglas und wie ist dann dein Einstieg bei Niche? Also wie hat das stattgefunden? Wie kam das zustande?
Genau, ich war lange bei Douglas, habe vorher sogar ein bisschen Fashion-Erfahrung gesammelt. Ich habe ein Trainee-Programm bei Peek & Cloppenburg gemacht nach meinem Studium und war dann bei Chibo in Hamburg 6 Jahre im Produktmanagement, auch für in Anführungsstrichen Fashion mitverantwortlich. War eine super, super spannende Zeit und hab dann aus privaten Gründen, wollte ich mich nach Düsseldorf orientieren, wegen meinem Mann und bin dann bei Douglas eingestiegen über meinen damaligen Kollegen, der sagte, Anna Douglas, wir brauchen dich, komm zu uns. Und dann war ich mir erst sehr unsicher, ob Beauty, ich habe ja keine Erfahrung, warum wollt ihr mich jetzt im Beauty-Bereich haben und habe dann einfach wirklich meinen Traumjob in der Beauty gefunden. Ich weiß noch, wie ich als Kind, ich komme aus Göttingen und immer wenn ich in der Stadt war, war mein Highlight zu Douglas zu gehen. Ich habe da Stunden verbracht, Sachen zu testen und zu probieren und mich einzusprühen und vor allem Skincare-Produkte zu testen und immer nach Proben zu fragen, weil meine Mutter hat immer gesagt, du musst dich ganz viel eincremen, damit du immer gut aussiehst und die teuren Produkte konnte man natürlich sich als Schüler gar nicht leisten und ich wurde immer mit ganz vielen tollen Proben ausgestattet und versorgt und habe da meine Leidenschaft für Beauty früh entdeckt und war natürlich dann über den Job bei Douglas extrem happy und habe da mit dem Team auch sehr viel bewegt, gerade in dem Segment neue Marken und Trends zu entdecken und aufzubauen. Douglas ist schon ein Retailer gewesen zu der Zeit, wo die Marken nicht unbedingt freiwillig launchen wollten. Also klar, die großen Chanels und Diors der Welt waren alle da, aber vor allem die Trendmarken, die haben alle ein bisschen Angst vor dem großen Douglas und wollten lieber auch klein und fein. Und deswegen ist es anderen Retailern oder E-Tailern, wie es Niche Beauty, einfacher gelungen, auch Marken zu überzeugen, bevor sie ins große Ganze gehen, weil man natürlich auch Douglas hat ein riesen Sortiment, meistens nur eine Nummer ist und Marken gar nicht aufbauen kann. Naja, dann war ich 6 Jahre bei Douglas, das war die Frage. Ich komme zurück, wie bin ich zu Niche Beauty gekommen? Hab einen ganz kurzen Abstecher gemacht zu Douglas' größten Konkurrenz Flaconi nach Berlin und habe da aber schon in den ersten Monaten gemerkt, dass es eigentlich nicht 100% der Job ist, der mir liegt. Weil mir fehlte der Trendcharakter, mir fehlte Luxus, mir fehlte das kleine Feine. Und ich hätte den Job wahrscheinlich bei Flaconi auch bestimmt weitergemacht, habe dann aber einen Anruf bekommen von meiner alten CEO von Douglas, Tina Müller, auch meine Mentorin und wirklich sehr wichtige Wegbegleiterin. Und die sagte, Anne, jetzt sind 3 Monate um, willst du jetzt nicht wiederkommen? Hast du jetzt nicht genug bei der Konkurrenz geschnuppert? Und übernimm doch Niche Beauty. Und ich muss sagen, Niche Beauty war schon immer meine Traumdestination, selber Produkte zu kaufen und auch so klein und fein. Und das war natürlich vom Umsatzvolumen eine viel kleinere Verantwortung, als ich vorher hatte. Aber es war mein absoluter Traumjob, weil mir wurde angeboten, die Geschäftsführung zu übernehmen, natürlich für mehrere Bereiche verantwortlich zu sein. Ich hatte Einkaufserfahrung und in dem Zuge dann auch Marketing und auch die Brand Niche Beauty zu führen, war eine Riesenchance, auch gerade mit Tina Müller im Rücken. Und habe dann gar nicht lange gebraucht, um mich zu entscheiden, habe sofort gesagt, ja, ich komme zurück, habe dann in der Probezeit gekündigt bei Flaconi und dann ab 1.1.2023 bin ich in die Geschäftsführung dann von Niche Beauty eingetreten und muss sagen, es sind jetzt 2,5 Jahre ein bisschen länger rum und es ist wirklich eine absolut richtige Entscheidung. Es fühlt sich gar nicht an, wir arbeiten. Das ist wirklich alle bei Niche Beauty, haben so ein kleines Team. Wir sind 35 Leute. Es ist wie ein Startup-Mentalität. Jeder macht alles und alle halten zusammen. Und es ist eine ganz große Leidenschaft zu spüren. Und auch bei mir, ich habe meinen Traumjob gefunden, habe dafür auch lange gebraucht. Also Beauty und Luxus und dann auch dieses ganze trendaffine Thema. Und es ist für mich wirklich ein absoluter Glücksgriff gewesen. Und wir entwickeln uns auch wahnsinnig gut. Wir haben jetzt die Umsätze überverdoppelt in den letzten 2,5 Jahren und sind auf sehr, sehr hohen Wachstumskursen unterwegs. Aber auch bei Niche Beauty, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, der wichtigste Treiber sind neue Marken. Also es sind 40% des Umsatzes, den wir jetzt machen, machen wir mit Marken, die wir in den letzten 2,5 Jahren gelauncht haben. Also deswegen, das erwartet der Kunde.
Ja, bevor wir in den Umsatz einsteigen und da auch so ein bisschen die Struktur so ein bisschen uns angucken, stoppe ich dich einmal ganz kurz, weil natürlich ist der Sprung von Douglas zu Niche Beauty oder von Flaconi zu Niche Beauty ja auch einfach viel kleineres Team, weniger Personalverantwortung. Ich denke mal, auch einfach viele Abläufe ganz anders als in so einem, ich sage jetzt mal, großen Schiff wie Douglas. Magst du da einmal noch ganz kurz über deine Erfahrungen sprechen?
Ja, also deutlich mehr natürlich hands-on und jeder macht alles und man muss sehr viel vielseitiger sein. Meine Erfahrungen sind aber bei Niche Beauty beispielsweise, dass alles viel schneller geht. Das heißt, wir können jetzt heute Nachmittag entscheiden, welchen Newsletter wir im Zweifel morgen noch anders machen oder ändern oder auch selber entscheiden, welche Marken wir wo platzieren, weil wir nicht so WKZ-getrieben sind wie natürlich die Großen und einfach wirklich ganz anders arbeiten, ganz kurze Entscheidungswege und kleine Entscheidungswege, ein kleines Team. Ich habe 3 Bereiche unter mir. Das ist Einkauf, Marketing und die Brand, also die Kreativreaktion. Und bin super, super im engen Austausch. Und was ich jetzt gemerkt habe, ist auch in meiner Führung, wie ich führe, das Wichtigste ist, dass man natürlich vertraut und im Team arbeitet und ich mein Team komplett empower. Das heißt, ich freue mich eigentlich, wenn alle besser sind als ich und mir den ganzen Tag die schönen Sachen vorlegen und ich nur Ja und Abend sagen muss. So ist es natürlich nicht, aber wir arbeiten wirklich ganz enge Abstimmung, aber mit ganz schnellen Entscheidungen. Und in so großen Schiffen wie Douglas beispielsweise oder auch Companies, wo ich davor war, hat sich alles sehr, sehr lange gezogen mit Entscheidungen. Und jetzt kann ich Entscheidungen treffen und dadurch, dass wir auch, klar, wir sind 100% Douglas Tochter, aber dadurch, dass wir auch sehr erfolgreich wachsen, kriegen wir auch sehr, sehr wenig von oben reingedrückt und werden auch wenig natürlich kontrolliert und haben auch von Douglas ein großes Vertrauen. Und das gleiche Vertrauen gebe ich auch meinem Team und wir sind wirklich ein ganz eingespieltes Team. Beispielsweise meine Einkaufschefin, die war schon Praktikantin bei Douglas, die Kreativdirektorin von Niche Beauty ist schon seit Jahren da. Unsere Marketingleitung auch. Es ist wirklich es ist eine sehr große Zufriedenheit untereinander auch. Und ich habe das Gefühl, dass alle sehr stolz sind, bei Niche Beauty zu arbeiten und es gibt wenig Unzufriedenheit in den Reihen.
Was besonders ist bei Niche Beauty ist ja auch, dass sie quasi alle Mitarbeitenden sind ja quasi auch Brand Ambassadors. Also du allen voran natürlich. Also du bist ja auch des Öfteren in den Newslettern zu sehen. Was hat es damit auf sich?
Wir haben damals, das war eigentlich ein bisschen die Idee auch von der Tina Müller, bevor sie ging, meinte Anne, du passt super zur Marke. Niche Beauty steht natürlich für eine besondere Strategie im Luxussegment mit Strictly Selective, Strictly Luxury. Aber du würdest dem Ganzen noch viel mehr Vertrauen geben. Und das war eine Idee, die ist entstanden. Und ich war gar nicht sicher, ob ich das möchte, ob das auch bei den Kunden ankommt, auch mit Instagram und Co. Und haben dann langsam angefangen, mich zu quasi mit Tipps einzubauen in Newsletter oder in meinen Instagram-Account zu machen und haben gemerkt, dass der Kunde das wahnsinnig toll findet, wirklich eine Person hinter Niche Beauty zu haben und auch Tipps zu erfahren und auch da Ich empfehle nur Sachen, die ich wirklich auch teste und wo ich hinterstehe. Das sind auch keine gekauften Empfehlungen oder Anzeigen, sondern das ist wirklich richtig authentisch, was ich empfehle, und das merkt der Kunde. Und wir sind damit ja auch Newsletter, hast du gerade gesagt, beispielsweise die Newsletter, die quasi dann von mir kuratiert sind oder auch mit mir als Gesicht, sind im Schnitt immer noch erfolgreicher als die anderen. Und die Strategie kommt gut an. Ich finde, man muss aber auch ein gutes Mittelmaß finden. Also ich bin kein Model, ich bin Geschäftsführerin und muss natürlich auch wahrgenommen werden für Erfolge, die ich liefere. Aber es ist eine gute Kombination, die wir da hinbekommen haben.
Aber ich glaube, es ist halt auch realistischer. Also weil man gerade im Beauty, auch im Modeumfeld ja oft auch mit so Idealen konfrontiert werden, die vielleicht nicht so greifbar sind. Und ich glaube, wenn man halt wirklich auch jemanden sieht, der diesen Job ausübt und wirklich halt auch ein alltägliches Leben, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, führt, dann ist es wahrscheinlich auch viel greifbar und viel näher an dem Alltag der Endkonsumenten, oder?
Komplett. Und ich bekomme auch sehr viele Anfragen, auch bei Instagram oder auch bei LinkedIn, und beantworte die auch alle immer selbst und bin da super nahbar auch für den Kunden. Und auch wenn mir jemand schreibt, auch manchmal haben wir ein bisschen Pain im Kundenservice, wo wir dann nicht schnell genug sind und mir das jemand schreibt, antworte ich auch sofort und bin auch wirklich greifbar und nahbar. Und es ist wirklich eine Person dahinter. Und ja, es ist auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Gesamtkonzept. Und ich denke auch, dass es jetzt auch viel mit unserem Wachstum zu tun hat. Die Leute vertrauen uns, und auch gerade in Ländern. Niche Beauty hat in Deutschland eine Awareness, aber auch eine sehr kleine. Also wenn du jetzt bei mir im Freundeskreis, kennst natürlich jetzt jeder, aber Douglas hat eine Awareness von 99%. Wir haben sie mal bei Niche Beauty jetzt in einer anderen Umfrage messen lassen. Wenn die überhaupt bei 1% liegt, wäre es groß. Demnach haben wir in den anderen Ländern natürlich noch weniger Awareness, und wir machen 50% des Umsatzes nur in Deutschland und die anderen 50% schon in Europa und Rest of World. Wir shippen, hast du schon gesagt, in 100 Länder. Demnach ist es gerade auch für Länder, wo wir nicht bekannt sind, sehr gut, eine Nahbarkeit den Kunden aufzubauen. Und viele denken sogar, ich bin die Gründerin. Bin ich leider nicht, aber ich fühle mich, als ob es mein Unternehmen ist.
Du hast auf jeden Fall die Identifikation einer Gründerin.
Komplett. So.
Jetzt wollen wir mal zurückgehen Richtung Umsatz. Das hast du ja vorhin schon angerissen. Mhm. Mich interessiert natürlich, wie ist das bei euch so verteilt? Also was macht bei euch den größten Umsatzanteil aus? Mhm. Also ist es die Skincare, ist es dekorative Kosmetik, Parfüm etc.?
Also, Niche Beauty ist eigentlich, der Ursprung von Niche Beauty war im Skincare-Bereich. Es gab wirklich damals nur Skincare-Produkte, und damit ist Niche Beauty groß geworden. Und dann kam Make-up dazu, eine sehr erfolgreiche Make-up-Marke mit Westman Atelier, Gucci Westman als Gründerin dahinter, die sehr, sehr erfolgreich ist, unsere Nummer 1 Marke im Shop. Und so wurde dann auch Make-up mit aufgenommen, ein paar Body-Produkte, es gab auch mal ein Supplement dazu. Aber was komplett fehlte, als ich kam, war Parfüm. Es gab 2-3 Parfüm-Marken, der Umsatzanteil von Parfüm war damals 3%, Skincare, Body bei 60, Make-up bei 30 und der Rest war noch ein bisschen Supplements, ein bisschen her. Und wenn man sich den Markt aber anschaut, ist Parfüm 50% des gesamten Marktes. Und gerade die Nischenparfüms und luxusselektiven Parfüms haben einen ganz starken Aufwind in den letzten Jahren bekommen. Tom Ford war, glaube ich, damals so der Erste, der in das Segment ging. Natürlich mittlerweile schon nicht mehr die Nische, aber es ist immer noch Nischenvorreiter. Und ja, dann hatten wir wir hatten dieses Segment nicht. Und da habe ich gesagt, wir brauchen das Segment bei Niche Beauty. Und ich wurde von vielen auch angeguckt, also Niche Beauty, wir sind Skincare-Destination, ein bisschen Make-up, aber Parfüm online, wer soll das kaufen? Naja, dann waren wir mutig und haben jetzt mittlerweile ein so wunderschönes Nischen-Sortiment schon im Parfümbereich, so dass wir in 2 Jahren geschafft haben, Umsatzanteil von 20% jetzt mit Parfüm zu machen, stark wachsend, sind auch lange nicht am Ende. 40% des Umsatzes ist Skincare, also Skincare hat am meisten Platz gemacht für die anderen Kategorien. Was aber auch schön ist, dass wir im Make-up wahnsinnig stabil mit 20% bleiben, weil wir starke Marken haben, wie gerade gesagt, Gucci Westman, Lisa Eldridge, eine Exklusivmarke, haben wir vor einem Jahr gelauncht, ist unsere Nummer 2 Marke mit wahnsinnig viel Umsatz, schon 1 Million im ersten Jahr gemacht, aber auch andere starke Make-up-Marken. Und dann haben wir noch Haare, also Haircare, wo wir 12% des Umsatzes machen, auch stark wachsend, der Haarbereich, der boomt. Viele waren, glaube ich, früher ihr Shampoo immer nur in der Drogerie kaufen, es war zu teuer. Wir merken jetzt, dass hochpreisige Shampoos und Conditioners einen riesigen Boom haben. Unsere Nummer 1 Haircare-Marke ist Orbay. Da kostet ein Shampoo einfach mal 60-70 €. Und das ist unsere Nummer 5 Marke im gesamten Shop. Also es ist auf jeden Fall für alle was da. Und die letzten 8% des Umsatzes machen wir mit Supplements und Co.
Ja, und du hast ja gerade schon die Preise angesprochen. Kannst du mal so eine grobe Price-Range nennen, in der sich eure Produkte bewegen?
Also wir haben natürlich auch von bis. Also du kannst auch bei uns schon einen Concealer kaufen oder auch einen Augenbrauenstift Lip Liner für 20 €. Mhm. Aber unser teuerstes Produkt, was wir im Shop verkaufen, ist 5.500 €. Das ist ein Laser für zu Hause. Und dieser Laser, der wurde letztes Jahr ich glaube, 30 Mal verkauft. Auf jeden Fall okay. Wahnsinn. Es gibt Menschen, die wirklich 5.000 Euro, es gibt auch eine kleine Version für 2.500 Euro für zu Hause kaufen und wirklich sagen, damit spart man sich vielleicht den ein oder anderen Besuch zum Beauty-Doc. Und demnach haben wir ja von bis Preise. Aber ja, unser Durchschnittsbon ist 140 Euro und das ist dreimal so hoch wie jetzt beispielsweise unsere Douglas und Flaconis. Demnach auch wird da deutlich, also unsere Produkte sind deutlich hochpreisiger als der Rest. Uns fehlt der Preiseinstieg und natürlich auch Drogerieprodukte. Aber wir sind wahnsinnig gut in teuren Marken und Produkte zu verkaufen. Auch Skincare-Marken, die mindestens kosten ein Produkt 500 Euro oder die ganze Routine im Monat 1.000 Euro. Die Marken, die teuer sind, die funktionieren bei uns deutlich besser, weil wir auch den gewissen Kunden haben. Das heißt, wir haben den Kunden, der super Beauty informiert ist. Wir sagen mal so Women in the Know. Das heißt, sie weiß, was Beauty ist. Sie weiß aber auch, welche Produkte sie bei uns haben möchte, welche ihr fehlen. Wir kommunizieren auch viel mit Kunden. Aber sie vertrauen uns. Sie sagen auch, wenn ich jetzt auch Mist leisten kann, gebe ich trotzdem lieber die 200 Euro für die Creme aus, weil ich auch weiß, sie hilft vielleicht noch besser. Und ja, viel hilft viel. Ich glaube schon, dass es natürlich auch für jeden die richtige Price Range gibt. Aber ich bin auch immer schon Fan von ein bisschen mehr investieren in die Skincare als zu wenig. Und ja, deswegen haben wir ein sehr hochpreisiges Segment.
Ja, und wie ist so der Umsatzverteil zwischen Männern und Frauen? Weil ihr habt ja auch diesen Reiter so wirklich for men auch, ne, wo ihr Produkte auch gezielt anbietet. Wie ist da so die Verteilung?
Also Männer werden auf jeden Fall immer mehr auch zu Beauty-Lovern. Und unsere Umsatzverteilung ist bei 88% Frauen und 12% Männer, also immer noch sehr gering. Aber die Männer, die holen auf und sind stark im Kommen und vor allem auch in dem Parfümbereich sind wir stark. Also es gibt bei den meisten Fragrances gibt's fast gar keine Grenzen mehr. Es ist jedes Parfüm ist eigentlich für Mann und Frau Unisex gemacht. Ich selber trage eigentlich auch nur Unisex-Parfüms. Ja. Und Männer shoppen meiner Meinung nach bestimmt deutlich weniger online als die Frauen. Aber bei uns immerhin 12%. Ich bin mir aber auch sicher, dass viele Frauen für ihre Männer mitkaufen bei uns. Was wir aber auch sehen ist, es gibt natürlich im ganzen Skincare-Bereich extra Produkte für Männer oder auch im Grooming-Bereich. Da sind wir nicht wahnsinnig stark. Die Männer, die bei uns kaufen, kaufen auch die Frauenprodukte. Also die Männer brauchen nicht explizit Männerprodukte für Skin, sondern wollen auch das Schöne und Beste haben, was die Frauen haben. Und das sehen wir, dass auch viele Männer Augustinus Badert kaufen, Barbara Sturm kaufen. Und einige hatten auch versucht, mal Männerprodukte auf den Markt zu bringen, wirklich nur für Männer. Und viele sind auch wieder verschwunden, weil Männer und Frauen gleiche Produkte benutzen. So ist es zumindest bei uns.
Ja, genau. Also da ist ja auch die Bewerbung einfach Unisex, ne? Also kann ja jeder verwenden. Und kannst du mal so ganz grob die Altersgruppe umreißen? Also kann man das definieren bei euch oder ist es wirklich auch da von bis?
Nee, also auch da von bis. Unser Hauptkunden ist 30 bis 39. Da haben wir ungefähr 30% der Kunden. Die nächste höhere ist dann 40 bis 45. Da sind die nächsten 20%. Und dann geht's aber auch schon mit der nächsten Altersgruppe, die wir haben, bis 30. Also wirklich die sehr jungen Damen. Das sind eigentlich, also unser Durchschnittsalter ist, wenn wir es genau unterrechnen, ist es 39, also unter 40. Aber wir sind auch da deutlich jünger. Was ich immer bewundernswert finde, deutlich jünger als die Konkurrenz. Haben wir Konkurrenz? Auch mal eine ganz wichtige Frage. Ich finde eigentlich nicht. Wir sind konkurrenzlos. Ein paar Department Stores bestimmt. Aber online haben wir wenig Konkurrenz. Aber wir sind jünger und trotzdem gibt unsere jüngere Kundin deutlich mehr Geld aus für Beauty. Wir haben ein Loyalty-Programm gelauncht letztes Jahr im März, was wahnsinnig stark wächst. Wir haben jetzt schon 66.000 Member in dem Loyalty-Programm und wir haben, was für uns die wichtigsten Kunden sind die VIP-Kunden. Wir haben, das ist eine wahnsinnige Zahl, 3% der Kunden.
Und ab wann erhält man diesen Status?
Ab 2.200 Euro.
Okay, ja.
Und 3% unserer gesamten Kunden machen knapp 30% unseres Umsatzes aus. Und diese VIP-Kunden sind für uns wahnsinnig wichtig. Und wir versuchen natürlich auch alles, dass die VIP-Kunden wachsen und wir immer mehr dazu bekommen. Und was auch eine wahnsinnig starke Zahl ist, dass wir von diesen VIP-Kunden, die eh schon stark sind, aber wenn sie sich anmelden ins Loyalty-Programm, wächst der Umsatz nochmal um 25% dieser Kunden, die eh schon ganz viel Geld bei uns ausgeben. Demnach ist für uns wirklich diese Top 3% der Kunden, das ist jetzt nicht auf den Club, sondern auf global gesehen, weil den Club haben wir erstmal damals nur in Deutschland eingeführt, mittlerweile schon auch in 10 Ländern. Aber für uns sind wirklich diese Top-Kunden, die über 2.200 Euro ausgeben, wirklich essentiell wichtig. Musst du dir vorstellen, 3% der Kunden, über 30% des Umsatzes, wow.
Ja, auf jeden Fall. Und wie bespielt ihr dann diese VIPs? Also was für Benefits kriegen die? Wie schafft ihr es, dass die dann noch so an Umsatz quasi zulegen?
Ja, also du meldest dich ins Loyalty-Programm an und dann musst du erstmal, wir haben im ersten Jahr, also als wir gegründet haben, haben wir erstmal alle, die jetzt schon über 2.000 Euro in den letzten Monaten ausgegeben haben, 12 Monaten, die haben wir automatisch ins VIP-Programm gehoben und haben gesagt, der Club ist da, herzlichen Glückwunsch, du bist VIP und melde dich an. Und als Willkommensgeschenk bekommst du von uns eine ganz tolle VIP-Box mit 10 schönen Produkten drin und ein schöner Wert dahinter. Die kriegst du einfach kostenlos mit der nächsten Bestellung dazu. Das heißt, die haben sich dann schon erstmal angemeldet. Dann jeder Punkt ist 1 Euro. Du kannst deine Punkte natürlich auch, dann mache ich auch immer ganz fleißig, eintauschen gegen Produkte. Ich bin selber ein sehr guter Kunde bei Niche Beauty. Und wir geben Geburtstagsgeschenke. Wir laden ein zu exklusiven Events. Wirklich, unsere Top-Kunden werden zu Events in den Städten eingeladen, wo wir dann haben Hamburg, München, Frankfurt, Berlin. Wir machen natürlich leider auch eher in den großen Städten, wenn Events. Aber dann kommen die wirklich auch in den Genuss, eine Dr. Barbara Sturmer in live zu erleben. Wir machen aber auch digitale Masterclasses. Wir schenken denen Produkte davor oder wenn sie sich anmelden für diese Masterclasses. Aber was auch sehr wichtig ist, und ich glaube, das ist natürlich, am Ende sind wir doch wieder alle Promo getrieben, das klingt jetzt ein bisschen, aber am Ende geht es auch um, was bekomme ich für mein Geld? Und diese Club-Member, auch VIP-Member, wenn wir mal sagen, es gibt einen Black Friday oder wir haben einen Sommersale, die haben immer als erster Zugang zu Aktionen. Und das heißt, auch wenn Produkte limitiert sind oder die bekommen als erstes eine Neuheit, die angeboten wird im Shop. Also wir versuchen immer, die besonders anders zu behandeln, immer ein bisschen mit Vorlauf und ja.
Da hattest du ja auch schon gesagt, dass ihr eben auf Competitive Pricing verzichtet und dann quasi so Aktionen gezielt sendet, richtig?
Das heißt, genau, wir preisen immer auf dem UVP und machen ab und an natürlich auch, jeder muss Promos machen. Wir haben eine Promostrategie, dass wir sagen, wir machen eine offene Promotion in unserem Shop einmal im Monat mit 15% für ein Wochenende, manchmal auch nur einen Tag und immer natürlich, wie auch unsere Umsatzziele sind und auch was für Anlässe sind, ist man Black Friday und Singles Day, dann sind mal mehr Promos, aber wir haben eine offene Promo gehst auf die Homepage, dann kriegst du 15%. Aber wenn du dann beispielsweise Newsletter-Abonnent bist oder auch Club-Member, kriegst du nicht 15%, sondern 20%. Also im Schnitt haben wir ja einmal im Monat eine offene Promotion und zweimal im Monat eine geschlossene Promotion mit ein bisschen mehr Prozenten für CRM und Loyalty. Aber was wir machen, und das ist ein USP von Niche Beauty, weil wir sehr wenig, eigentlich gar keine Rabatte geben versus andere, haben wir ein, ich würde sagen, der USP von Niche Beauty ist, ich weiß nicht, ob du es kennst, wir nennen das unsere Bags and Boxes Strategy. Das heißt, du musst, wir haben jeden Monat, wir haben 12 verschiedene Bags oder Boxen im Jahr, wo wir sagen, lieber Kunde, gib jetzt 250 Euro aus und du bekommst dafür umsonst eine ganz tolle bunte Produktbox, immer unter verschiedenen Themen. Manchmal ist es Summerbox, manchmal ist es die Doctors Box oder die Allesbox, die haben wir auch, wo du wirklich Produkte umsonst bekommst zum Testen. Und du gibst 250 Euro aus und bekommst im Gegenwert Produkte for free für über 300, manchmal 400 Euro. Das sind nicht alles Originalprodukte, aber immer 2, 3 Originalprodukte sind dabei, dann Luxus-Samples. Und du kannst dann in den Genuss kommen, wirklich 10, 12 verschiedene Produkte, Marken neu zu testen. Und das ist für uns wirklich eine Strategie. 40% des Umsatzes machen wir wirklich in Kombination mit diesen Bags and Boxes. Dadurch kriegen wir einen hohen Warenkorb auf der einen Seite, haben eine sehr geringe Rabattquote, weil, klar, wir zahlen auch für die Produkte, aber die Marken, die geben auch eine Contribution dazu, weil sie auch froh sind, dass sie natürlich ihre neuen Produkte an Endverbraucher zeigen können, testen können. Und das ist bei uns wirklich, eine Person bei uns im Marketing macht das hervorragend und die Marken sind super gern dabei. Das heißt, jeder fragt schon, welche Bags können wir oder Box können wir wieder mit promoten. Und früher gab es in jeder Kombination mit einer Box auch eine Bag. Da haben, die Bags sind jetzt auch ein bisschen besonderer. Das heißt, du kriegst eine Box und diese wird nochmal in eine Bag gepackt. Das heißt, damit haben wir auch ganz viele Kunden, die mit unseren Niche Beauty shoppern, mit Niche Beauty Logo rumlaufen. Also das ist auf jeden Fall unser USP, warum du noch lieber bei Niche Beauty kaufst, weil du eigentlich immer ganz viele Sachen zum Testen bekommst. Auch im Checkout kannst du dir auch 3 Samples aussuchen. Nicht random, sondern du kannst wirklich auswählen, welche Samples du lieber haben möchtest. Also demnach machen wir sehr viel mit Sampling.
Ja, da schließt auch so ein bisschen meine nächste Frage an, weil natürlich, das sind jetzt alles hochwertige Produkte und ihr seid online, also man kann ja dann auch nicht immer testen und da ist ja auch so ein bisschen die Frage, gerade auch was Parfum angeht oder auch Dekoratives, ja, wie inspiriert man die Kunden, ne? Und ist es dann von euch quasi auch so eine Möglichkeit, denen dann die neuen Produkte zu zeigen, näher zu bringen und so weiter, ne? Und ihr geht ja auch viel über Content, ne? Und da würde mich einfach so interessieren, was ist so bei euch das Wichtigste, um die Kunden digital über eure Plattform zu inspirieren?
Also Content ist King bei uns. Wir haben ein Newsletter, jeden Tag einen neuen Newsletter, mittlerweile auch in 8 verschiedenen Sprachen. Und jetzt gerade heute eine neue Auswertung bekommen. Letzten Monat unser Newsletter-Umsatzanteil bei 50%. Das heißt, unsere Kunden kaufen wirklich über den Newsletter, weil wir mit dem Newsletter wirklich inspirieren. Das heißt, wir holen den Kunden, geben ihm das Gefühl, du kannst das Produkt riechen. Du kannst aber auch schon sehen, wie deine Falten verschwinden. Du kannst es spüren. Also es ist wirklich, wir geben ganz, ganz nahbar, sehr kuratierte Newsletter. Wir machen auch alles selber. Wir schreiben jeden Text selber. Wir nehmen unsere eigenen Bilder. Es ist nicht 0815, sondern es ist wirklich extrem kuratiert und wahnsinnig schön mit sehr viel Inhalt aufgearbeitet. Und auch gerade, du fragst Parfüm. Ich weiß nicht, wenn du unsere Parfüm-Newsletter anschaust, du hast das Gefühl, den Duft, den muss ich jetzt probieren. Weil der, es riecht schon so nach Vanille, wenn ich es durchlese. Oder auch, welche sind die besten Männerdüfte? Und wir lügen selten. Wir geben immer wirklich auch Feedback, was kauft der Kunde bei uns am besten. Und du hast vorhin gesagt, auch unsere Mitarbeiter involvieren wir ja viel in unser Marketing. Es gibt immer unsere Stuff Picks Newsletter, wo auch Mitarbeiter wirklich sagen, das ist meine Empfehlung. Und die kriegen ja auch viel mit. Wir testen viel. Demnach sind wir da sehr, sehr authentisch unterwegs. Duft ist natürlich schon ein schwieriges Segment, wenn man es nicht riechen kann. Ich kenne es selber auch. Und wir haben natürlich auch sehr viele Marken exklusiv, die auch nicht im Counter irgendwo stehen, die man riechen kann. Demnach versuchen wir auch, wenn wir eine neue Marke launchen, immer mit Samples zu arbeiten. Das heißt, dass man sich auch klar den Bestseller dann von der neuen Marke auch im Checkout auswählen kann oder wir in den Bags and Boxes mit sortieren. Aber was wir nächstes Jahr als Vision haben, und das wird hoffentlich auch kommen, wir sind nämlich in den letzten Zügen, dass wir ja vorselektierte Duftsets zum Probieren anbieten. Das heißt, dass wir sagen, das sind unsere 5 Bestseller im Shop. Also wir machen das natürlich alles in wunderschönen Niche Beauty Design. Dann kannst du sagen, ich hätte gerne mal die 5 Bestseller bei Niche Beauty. Kaufst du für sehr wenig Geld. Wir wollen da auch dran nichts verdienen. Wir wollen eigentlich, dass natürlich die Wiederverkaufsrate hoch wird. Und haben jetzt als erste Idee, dass wir mindestens 10 verschiedene Sets anbieten. Das sind die Top Oud-Düfte, das sind die Top Molekül-Düfte, das sind die Top Sommerdüfte, das sind ja die Top Männer, Frauen, also Bestseller. Und wir erwarten uns davon auch gerade im Parfümbereich sehr viel mehr Umsätze, weil man schreckt schon ab, jetzt für 250 Euro Parfüm zu kaufen, ohne es gerochen zu haben.
Ja, total.
Ja. Obwohl wir natürlich auch 100% Retourenquote haben. Du kannst auch ein angefangenes Parfüm zurückschicken.
Okay.
Aber ja, natürlich am Ende auch keiner was von. Deswegen wollen wir natürlich auch versuchen, immer die Retourenquoten so gering wie möglich zu halten. Und deswegen ist das bestimmt was uns helfen wird im nächsten Jahr.
Und gibt es da, also ist es beispielsweise bei den Parfümen, ist da die Retourenquote dann auch höher? Also ist sie spürbar höher oder ist es, kann man das klar abgrenzen?
Wir haben eine relativ geringe Retourenquote von insgesamt 3-4%. Das ist über Parfüm und über Skincare auch sehr, sehr ähnlich. Wir haben eine sehr hohe Retourenquote. Das ist aber auch im Handel normal bei Make-up, vor allem bei Foundations. Und das ist echt noch ein Problem. Eine Foundation kann man nicht testen. Es gibt Shade Finder. Da müssen wir auch noch ein bisschen besser werden, sind wir auch gerade dran, dass man halt auch wirklich sagt, ich habe aktuell von beispielsweise Chanel das Puder, jetzt will ich aber Charlotte Tilbury ausprobieren, welche Nummer muss ich jetzt kaufen, wenn ich die schon weiß habe. Und das gibt wirklich auch mit KI da wirklich gute Tools, da sind wir dran. Aber die höchsten Retourenquoten haben wir bei Make-up-Shades von über 20%. Und Lippenstifte sind natürlich auch nicht so einfach, aber vor allem Foundation ist, wenn die nicht passt, das ist echt ein Problem für den Endverbraucher. Und genau, dann nehmen wir es natürlich auch zurück.
Ja, und es gibt ja einige Trends aktuell am Markt. Was ist so der Trend, der bei euch am meisten einschlägt?
Es gibt so viele Trends und es ist so lustig. Also dadurch, dass es so verschiedene Kategorien gibt.
Geht ja auch so schnell.
Was ich jetzt nach 10 Jahren Beauty weiß, es geht immer in Wellen. Dann ist mal wieder Skincare angesagt, dann Make-up, dann Parfüm, dann Haare. Wie in der Mode. Aber ich muss schon sagen, es gibt einen ganz klaren Trend bei uns zu sehen. Das ist einmal Tools für zu Hause, wo man wirklich auch sagt, die Leute geben Geld aus für hochwertige Skincare, aber vor allem Tools sind stark, wachsen bei uns stark, auch hochpreisige Tools. Es wächst sehr stark, das ganze Segment Supplements ist stark gewachsen in den letzten Jahren. Das ganze Thema kommt auch Longevity und dass du von innen natürlich dich auch pflegen musst, damit du von außen schön bist. Aber der größte Wachstum in Kategorien, den wir erlebt haben, ist Haare. Also Haare ist für uns das größte Wachstum der letzten Jahre gewesen in der gesamten Kategorie. Aber es kommt immer wieder neue Kategorien. Was jetzt ein Trend wird, bin ich mir sicher, ist das ganze Thema Zahnpflege, also dass Leute gehen weg von der Drogeriezahnpasta zu hochwertigen, teureren, medizinisch mehr getesteten Clean-Zahnpasta. Wir haben eine ganz spannende Ärztin aus München, Dr. Katharina Broos, die jetzt eine ganz tolle Praxis hat und die jetzt ihre eigene Zahnpasta auf den Markt bringt, die wir auch exklusiv launchen. Ich habe mit ihr lange dazu gesprochen und sagte, ach so, Anne, du weißt gar nicht, was du dir antust, wenn du so normale Zahnpasta aus der Drogerie benutzt. Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Jetzt mache ich's.
Ja, das stimmt. Ja, wirklich spannendes Feld, dass man wirklich auch nicht so auf dem Schirm hat, weil mit den Haaren und der Kopfhaut, ich finde, das merkt man schon deutlich. Also ich
das
weiß,
das ganze Sculpting-Thema.
Ja,
das ist
ein genau.
Produkt für Sculpt. Das ist
überall
auch ganz stark.
Eröffnen auch so Headspas, hat man das Gefühl. Und der Trend ist einfach riesig. Aber das mit der Zahnpasta hatte ich wirklich auch noch nicht auf dem Schirm.
Ja.
Aber du hast ja gesagt, dass ihr dort jetzt auch eben mit einer Ärztin im Gespräch seid, die ihr eigenes Produkt launcht. Und diese Stories gibt es ja irgendwie in der Vergangenheit immer öfter. Ne? Also zum Beispiel Dr. Barbara Sturm und so weiter. Also man hat ja voll oft wirklich diese Brands von Ärzten, die dann auch mit ihrem Gesicht dafür stehen und ja auch sehr viele deutsche neue Marken. Magst du dazu mal ein bisschen was erzählen? Also inwiefern ist das wichtig für euch?
Für mich ist es auch super ähnlich zu der Frage, die du vorhin mit wie unserem Personal Branding bei Niche Beauty hattest. Also wenn ein Arzt, gerade ein Dermatologe, ein Arzt, der sich auch mit der Haut auskennt und darauf spezialisiert ist, der auch dann eine eigene Skincare-Linie entwickelt, dem vertraue ich schon mal viel, viel mehr als jemand, der sagt, ich muss zu Hause mal in meiner Küche neue Creme anrühren. Demnach haben Ärzte immer schon Trust. Also ich finde Ärzte, mein Vater ist Arzt, Ärzte haben irgendwie sowas, dem vertraut man erstmal. Wenn die sagen, das ist gut, dann machst du das. Und demnach ist der Trend von den Ärzten jetzt auch kein neuer. Barbara Sturm war, finde ich, so die erste Vorreiterin, die es groß marketingweise richtig gemacht hat, ganz tolle Marke gebaut hat, dazu mit absoluter Leidenschaft auch den Markt umgedreht hat und auch die größte Erfolgsstory in Deutschland mit einer Dr. Brand hingelegt hat. Aber auch es gibt sehr viele kleine, andere schöne Doktormarken, wie beispielsweise Dr. Tim Gullekes, ein sehr guter Freund auch von mir aus München, hat eine tolle Praxis, eine wunderschöne Skincare-Marke mit Royal Fern. Es gibt aber auch Dr. Amy Arpa, sehr erfolgreich, kommen wir auch bald im Shop, die Marke gerade unterschrieben. Dr. Miriam Rehbein, das to name a few. Also es gibt wirklich sehr viele Doktormarken. Auch noch eine andere aus München, eine kleine, launchen wir jetzt. Und irgendwie merken wir schon, dass die Kunden vertrauen den Doktormarken mehr als anderen. Und es gibt nicht eine richtige Creme für alle, sondern jeder hat eine andere Haut. Und das Wichtigste ist, Sachen zu testen, auszutesten. Ich teste auch viel und dann bei einer Marke, wenn man zufrieden ist, zu bleiben. Aber der Trend mit Doktormarken ist ein großer und der wird auch bleiben.
Und wo schaut ihr so nach den neuesten Trends? Also wo informiert ihr euch über die neuesten Labels? Kommen die vielleicht auch mal auf euch zu?
Also wir sind, das ist auch nach wie vor immer noch meine Leidenschaft, neue Marken zu entdecken. Mittlerweile ist es deutlich einfacher als noch vor Jahren, natürlich durch Instagram und Internet. Aber was wir auch machen, wir machen wirklich Trendreisen zweimal im Jahr. Super wichtig immer für uns Amerika. Jetzt im Oktober gehe ich wieder mit einer Kollegin nach Amerika. LA, New York ist wichtig, aber auch Tokio und Seoul, wo wir sind. Man muss natürlich auch gucken, Reisebudget hin oder her. Aber es ist wichtig, dass wir rausgehen und dass wir da wirklich auch Marken entdecken. Wir waren das letzte Mal, vor anderthalb Jahren, das ist jetzt schon her, war ich in Amerika und haben bestimmt von dem Trip 30 neue Marken gelauncht in den letzten Jahren dadurch. Demnach ist es wirklich wichtig, auch Marken zu fühlen, zu sehen. Und dann machen wir wirklich eine Kaltakquise. Das heißt, wir schreiben die Marken an. Viele überzeugen wir. Viele müssen wir nicht überzeugen. Die kennen uns dann nicht. Wir haben in Amerika, das ist echt Wahnsinn, einen sehr, sehr guten Ruf. Das heißt, wenn wir jemanden approachen, dann so, oh Gott, Niche Beauty, wir haben schon so viel von euch gehört. Und meine Freundin hat auch bei euch gelauncht, weil die kennen sich ja in der Industrie dann auch immer alle. Und demnach sind Reisen für uns sehr wichtig. Und ich gucke auch bei natürlich Competitors auf der Welt, in Australien und in Amerika, was die für Marken haben. Aber unterwegs sein und Augen und Ohren offen halten. Und uns approachen natürlich auch viele Marken. Viele davon wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir selektieren sehr, sehr stark, testen auch viel. Aber wenn eine Marke uns approacht und sagt, die ist schon bei der Konkurrenz, hat sie erstmal schon weniger Chancen. Wenn sie zudem keine spannende Story dahinter hat, warum ist diese Marke jetzt gegründet worden? Für uns ist eine Founder-Story immer wichtig. Warum hat der Gründer das und das gelauncht? Das Packaging muss stimmig sein, der Preis muss stimmig sein. Es ist wirklich bei uns ein sehr harter Kampf reinzukommen und extrem kuratiert. Deswegen, so wenn Leute es dann geschafft haben, dann sagen sie, oh Gott, wir haben es geschafft, wir sind so stolz, bei euch jetzt zu launchen. Genauso sind wir aber auch stolz, Marken zu überzeugen, die bei uns launchen. Es gibt immer noch auf meiner Wishlist bestimmt 100 Marken mindestens,
okay,
die
wow.
ich immer noch gern hätte. Und es gibt große wie Victoria Beckham, eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit und Frau, hat eine Make-up-Marke gegründet, super erfolgreich, die Produkte sind toll. Und ich approach immer Victoria Beckham, auch in ganz vielen Instagram-Videos. Ich so, Victoria Beckham, please, hör mich so ungefähr, ich brauche deine Produkte. Und das habe ich bisher noch nicht geschafft. Demnach, auch wir sind aber, wenn wir Marken überzeugt bekommen, machen wir echt so, komm, jetzt trinken wir mal ein Shampoo. Wir launchen jetzt die Marke und das ist toll.
Ja. Ja, also sehr viel persönlich auch einfach.
Ja.
Und wie viele Brands listet ihr so im Jahr neu und gleichzeitig wie viele sortiert ihr auch wieder aus? Also soll sich das bei euch immer so auch ein bisschen die Waage halten? Also ich denke mir, ihr wollt ja auch nicht zu voll sein, es soll ja kuratiert sein, ne? Wie ist da so der Prozess?
Also wir haben jetzt aktuell knapp 400 Marken im Sortiment, 380. Als ich angefangen habe, vor 2,5 Jahren waren es 340. Also wir sind nicht stark gewachsen. Du hast es auf den Punkt gebracht. Wir launchen sehr viele neue Marken. Wir haben, als ich angefangen habe, in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viel gelauncht, weil auch viel fehlte. Im Schnitt würde ich sagen, dass wir pro Jahr jetzt in der Zukunft vielleicht 50 Marken launchen, aber auch nicht 50 Marken rausschmeißen, sondern vielleicht eher 30 oder 40 rausschmeißen. Das heißt, wir werden über die nächsten Jahre schon wachsen. Aber wir haben immer gesagt, wir wollen nie ein Online-Shop werden, der mehr als 500 Marken hat, sondern immer kuratiert, dass auch den Marken, die wir gründen, dass die auch den Rahmen finden und den Raum finden, dass wir sie aufbauen können. Wir sind bekannt als Brand-Builder. Das heißt, wirklich jemand, der Marken aufbaut, unbekannte Marken. In den letzten 12 Monaten haben wir knapp 100 Marken gelauncht. Davon haben es 10 Marken in die Top 100 geschafft, aber sogar in die Top 10 haben es 3 neue Marken geschafft. Und das sind Marken, die kennen ganz viele vorher nicht. Aber
wir kannst du sie einmal vielleicht sagen? Kannst du uns die Top 3 mal verraten?
Also unsere Top 3 Marken im Shop sind, das sind nicht natürlich jetzt alle, die wir nur neu gelauncht haben, aber zum Beispiel ganz stolz sind wir auf Fleur. Das wird geschrieben P-H-L-U-R, Fleur, ist eine Fragrance-Marke aus Amerika und die haben wir exklusiv in ganz Europa und ist unsere Nummer 1 Marke im Shop. Das ist eine Parfümmarke, die wirklich auch bekannt war schon über die Border hinweg quasi, also über die Grenze hinweg und sehr viele junge Kunden bei uns auch bestellt haben, dadurch neue Kunden bekommen haben. Also Fleur ist ein richtiges Erfolgskonzept, aber auch Lisa Eldridge haben wir letztes Jahr gelauncht. Exklusiv ist eine ganz tolle Make-up-Artistin, war lange für Lancôme und andere großen Marken verantwortlich. Kannte aber auch keiner, ist bei uns Nummer 6 im Shop beispielsweise. Wir schaffen es wirklich, neue Marken aufzubauen. Aber unsere Top-Marken sind auch viele bekannte. Das heißt, immer noch in den Top 10 oder Top 1, mittlerweile aktuell 2, weil Fleur ist auf 1. Aber es wechselt sich auch immer Kopf an Kopf. Ist Westman Atelier, eine Make-up-Marke, haben wir exklusiv immer noch. Ist eine so wunderschöne, ganz hochwertig teure Make-up-Marke von Gucci, Westman dahinter. Dann haben wir Barbara Sturm, Augustinus Bader, wechseln sich auch immer ab zwischen irgendwie, weiß nicht, Nummer 3, 4. Dann haben wir ganz stark Orbay als Haarmarke beispielsweise. Also ein Hourglass in dem Make-up-Market stark, sind wirklich auch bekannte Namen dahinter, die auch dann stark sind und bleiben.
Ja.
Aber immer wieder neu kommen.
Und quasi, ihr seid Brand-Builder, also ihr macht die Marke ja auch groß. Und wenn sie dann groß ist, übergebt ihr sie dann auch mal an Douglas und sagt, okay, jetzt ist es vielleicht ein Douglas-Account und nicht mehr für uns? So.
Unter uns übergeben wir natürlich sehr ungern erfolgreiche Marken. Weil wenn wir eine Marke exklusiv haben, haben wir natürlich auch Vorteile. Ja. Und versuchen natürlich auch immer schon partnerschaftlich mit unserer großen Schwester zu sein. Und wenn die Marken dann bereit sind für eine weitere Distribution, lenken wir sie zu Douglas. Aber so ganz übergeben eigentlich nicht. Weil wenn eine Marke bei uns groß und erfolgreich ist, dann bleibt sie bei uns trotzdem im Sortiment. Wir haben, das ist ganz interessant, super wenig Überschneidung sogar im Kundensegment. Eine spannende Zahl, die Follower von Douglas Instagram und Niche Beauty Instagram, eine Überschneidung sind 1%. Das heißt, wir haben eigentlich auch andere Kunden und ich sage immer, wenn ihr jetzt zu Douglas geht, werdet ihr bestimmt auch noch on top deutlich mehr Umsatz machen, weil wir haben wieder ganz andere Kunden und die Niche Beauty Kundin bleibt bei uns und die Douglas Kundin ist nochmal eine neue Kunde. Demnach macht es den Markt eigentlich größer als kleiner. Aber es gibt natürlich ein paar Marken, wo man dann auch schon Einschnitte merkt, wenn wir eine Marke in der Exklusivität verlieren. Aber grundsätzlich geben wir ungern erfolgreiche Marken natürlich ab, aber wir teilen.
Das ist klar. Jetzt habe ich noch eine Frage, die kommt vielleicht ein bisschen out of the blue. Und zwar gibt es ja in der Wirtschaftstheorie diesen bekannten Lipstick-Effekt. Ne? Man sagt, der Wirtschaft geht es schlecht. Die Damen vor allem kaufen mehr Lippenstifte. Und jetzt gerade sind wir ja wieder an so einem Punkt, wo die Wirtschaft alles andere als einfach ist, also die wirtschaftliche Lage. Wie sind bei euch gerade die Lippenstiftverkäufe? Spürt ihr das?
Unsere Lippenstiftverkäufe sind sehr gut. Ich denke, dass das nicht mehr ganz so extrem ist, wie es früher war. Ich habe dazu auch was gelesen, dass der Lipstick-Effekt nicht mehr ganz so einschlägt wie früher. Also wir merken keine starken Unterschiede. Bei uns jetzt, wirtschaftsabhängig. Corona war natürlich was, hat kein Mensch Lippenstift gekauft.
Ja.
Nach Corona ging der Lippenstift hoch. Also dann sagt man, okay, dann war es vielleicht, der Lipstick-Effekt war da. Aber Lippenstifte, wir merken jetzt aktuell keinen großen Boom im Lippenstiftsegment. Wir merken Booms bei uns, wenn wir eine neue Marke launchen oder halt neue Farben oder neue Produkte. Dann merken wir aber jetzt nicht im bestehenden Sortiment einen Boom im Lipstick-Effekt.
Ja, weil ich finde halt, man merkt ja einfach, die großen Luxusmarken, die haben natürlich auch in der Bekleidung bei den Taschen deutlich angezogen. Ne? Also wir sprechen da echt von krassen Entwicklungen. Und oft, also viele haben ja jetzt gleichzeitig auch ihre Kosmetik gelauncht. Und da ist ja auch so ein bisschen die Frage, gut, greift dann die Kundin vielleicht lieber mal für den kleinen Luxus im Alltag lieber mal zum Lippenstift oder lieber mal zur Kosmetik als zur Tasche, die dann halt gleich mehrere Tausend kostet. Ja. Und Louis Vuitton hat ja zum Beispiel neulich eben auch diesen Lippenstift gelauncht. Und das, da war ja auch eine Riesendiskussion über den Preis.
150 Euro, das ist der teuerste Lippenstift.
Ja, genau. Und da habe ich mich halt so gefragt, ne, so ist das, also spürt ihr das, dass jetzt trotz Krise sozusagen Die Kundin aber bereit ist, für diesen immer noch Luxus, aber kleineren Luxus mehr zu bezahlen?
Ja, das auf jeden Fall. Also wir verkaufen Lippenstifte auch bis 90 Euro und haben auch eine ganz wunderschöne Marke. Dries von Noten ist ja auch eine Fashion-Marke, haben wir exklusiv mit Parfüm und auch mit Lippenstiften im Shop. Und da sind die Lippenstifte auch wahnsinnig teuer. Die Kunden geben gerne auch für den kleinen Luxus viel Geld aus. Das machen sie auch bei der Skincare. Dann gibst du eine Creme für 200 Euro, hast das Gefühl, die bringt mehr als für 20 Euro. Das ist schon dieses, man kauft sich den kleinen Luxus für zu Hause und für die Handtasche. Und demnach sind auch sehr viele junge Mädchen, die mit Lippenstiften anfangen, für die ist wahrscheinlich schon, also nicht wahrscheinlich, ist besonders ein Chanel-Lippenstift in einer Tasche zu haben, weil die Tasche nicht Chanel ist. Und dann tun sie den auf dem Tisch und ich kann mir Chanel leisten oder ich kann mir Dior leisten. Demnach, das ist schon immer ein kleiner Luxus, den sich auch jeder Mann, jede Frau leisten kann.
Ja, und ihr seid ja erstmal online gestartet, also ihr seid auch stationär vertreten, zum Beispiel bei Ungar, richtig? Mhm. Wollt ihr das weiter vorantreiben, aber habt ihr Ambitionen, noch mehr stationär vertreten zu sein?
Ja, genau. Wir haben eine Kooperation mit dem U2, das ist ein Perfect Match. Luxus Fashion mit Luxus Beauty. Wir machen da auch ganz tolle Events in dem Counter, den wir haben. Das ist wirklich ein Must-See, wenn man in Hamburg mal ist. Und in die Richtung denken wir auch weiter. Das heißt, für mich wäre auch ein super Match beispielsweise ein Mai Theresa in München, die Apropos-Stores würden super gut von Kunden zu uns passen. Michael Mayer mit seinen Stores. Also es gibt wirklich auch Konzepte von Luxus-Fashion, wo wir super gut reinpassen würden, die kein Beauty aktuell haben. Aber auch in Gesprächen sind wir aktuell mit dem KDW, fehlt vielleicht noch ein Niche-Beauty-Counter da, dass die Kunden auch noch wirklich die neuen Trends von morgen da testen können.
Also wirklich also kuratiert heißt, dann.
Ja, sehr kuratiert. Das heißt, wir denken schon in Kooperation. Aber unser größter Traum wäre natürlich auch schon eigene Stores aufzumachen. Wir haben auch ein Business-Konzept dazu oder Businessplan schon gerechnet, ist es natürlich wahnsinnig viel Investment. Wenn wir jetzt einen Store aufmachen wollen würden, bräuchten wir pro Store erstmal ein sehr großes Investment, weil wir auch dann einen Luxus-Store eröffnen wollen. Zudem aber in den Luxusstraßen der Welt, wo dann auch die Miete schnell mal 50.000 Euro für 150 Quadratmeter kostet. Demnach haben wir das jetzt aktuell noch etwas nach hinten geschoben, weil als wir jetzt vor anderthalb Jahren die erste Idee dazu hatten, haben wir gesagt, wir haben noch so viel aufzuholen im Online. Das heißt, wir müssen eigentlich erstmal online extrem verbessern, klingt falsch, aber unser Awareness in den Ländern steigern. Wir müssen, unser Shop muss technisch der beste Shop sein. Wir müssen unsere App, haben wir letztes Jahr gelauncht, brauchten damals eine App, wir brauchten das Kundenprogramm. Und jetzt haben wir sehr viel geschaffen und können uns jetzt auf neue Ideen und Konzepte konzentrieren. Und demnach, ja, ich freue mich, wenn es hoffentlich bald den ersten Niche-Beauty-Standalone-Store gibt. Also offline ist wichtig.
Ja, wir sind gespannt und werden auf jeden Fall dabei sein, hoffe ich. Ja. Und gibt es noch weitere Projekte? Also wenn wir jetzt mal so in die Zukunft blicken, was sind so die nächsten Schritte? Also erstmal so, wo soll Niche-Beauty so in 5 Jahren stehen? Und was sind jetzt so die Steps, die ihr noch so angeht?
Ja, also unser wichtigstes großes Ziel ist, die 100 Millionen zu knacken, zeitnah. Also ich hoffe eher in 3 Jahren, dass wir das schon hinbekommen mit unserem starken Wachstum. Wir wachsen wirklich sehr, sehr stark zweistellig. Ich denke, dass kein anderer Beauty-Händler so stark gewachsen ist in den letzten Jahren wie wir, demnach unser Wachstum weiter nach vorne treiben und unsere Awareness in den anderen Ländern zu steigern. Das heißt, wir sehen uns nicht als deutscher Anbieter, sondern sehen uns als definitiv Europa. Und wir wachsen sehr stark gerade auch in allen Ländern. Selbst in Deutschland wachsen wir stark, aber auch vor allem in den Nachbarländern. Das heißt, die ganzen Benelux-Länder, Spanien, Italien, Niederlande ist Benelux, wachsen wir stark. USA ist zum Beispiel für uns, war der 4. Markt schon. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Jetzt durch die ganzen Trump-Restriktionen nicht mehr ganz so einfach. Aber definitiv internationale Wachstum, Awareness-Steigerung und dadurch, dass wir natürlich auch nach wie vor noch ein Startup sind und auch alles, jedes Wachstum selbst erarbeiten müssen, versuchen wir in intelligente Konzepte mit Events zu investieren. Das heißt, dass wir auch Event-Kooperationen eingehen, wir haben ein eigenes ganz tolles Konzept entwickelt, wo wir, das nennen wir Anne's Table, also mein Table, wo ich jetzt mit einer anderen bekannten Persönlichkeit, Influencerin einlade. Wir bringen einfach spannende Frauen, auch Männer an einen Tisch mit Reichweiten dahinter. Wir hatten ein Event jetzt in Madrid, da hatten wir über 2 Millionen Impressions drauf. Also dass wir wirklich auch versuchen, mit wenig Budget, also wir haben kein Media-Spending beispielsweise, aber mit wenig Budget intelligent zu wachsen in unserer Zielgruppe. Wie gesagt, wir haben aktuell unsere 3% Kunden, lass das mal 5.000 Kunden sein, bei uns 30% des Umsatzes machen, muss ich genau nur an diese natürlich sehr, sehr wichtigen Kunden für mich dran. Und daran arbeiten wir stark.
Ja, mega spannend.
Das und natürlich neue Marken.
Ja, gut, das ist natürlich part of the concept. Ja, ne?
Genau.
Ja, es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich danke dir für den Einblick.
Ich rede sehr gerne über, was ich mache.
Ja, und ich höre sehr gern zu. Also es war wirklich spannend.
Vielen Dank.
Danke dir. Das war der TV-Podcast für diese Woche. mit Anne Zimmermann, Geschäftsführerin von Niche Beauty. Kleiner Disclaimer vorab, am 24. September findet der Beauty und Wellbeing Summit der TV wieder statt und es sind noch ein paar wenige letzte Tickets verfügbar. Also wer da Interesse hat, der guckt am besten mal direkt in die Shownotes. Bei Fragen oder Anregungen schreiben Sie uns gerne an podcast@textilwirtschaft.de. Mein Name ist Janis Härte. Bis nächste Woche.